Hallo Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi, grüß dich.
Grüß dich auch. Passt auf Leute, die heutige Folge widmet sich total dem neuen Alien-Film, Alien Romulus. Aber bevor wir da reinstarten, müssen wir noch eine wichtige Mitteilung verkünden. Und zwar habt ihr bestimmt alle mitbekommen diese Woche, dass Star Wars, die Acolyte, gecancelt wurde. Und ihr habt wahrscheinlich unsere letzte Folge gehört und wir wollen eigentlich nur sagen, irgendwie tut's uns leid. Aber wir stehen da in direkter Verantwortung mit den Aussagen, ja, die wir letztes Mal dazu getroffen haben, mit der Kritik.
Wir haben es geschafft, durch diesen Podcast einen Sargnagel dazu beizutragen, dass dieser Schwachsinn beendet wird. Der Dank geht auch an euch, unsere treue Zuhörerschaft, weil ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Der Druck auf Disney war jetzt so groß. Und sie mussten es aufgeben. Danke an euch und danke an Disney, dass ihr es aufgegeben habt, ihr Pfeifen.
Ja, wir stimmen zu und sind sehr froh darüber. Wir gehen auch davon aus, dass man in der Disney-Chefetage unseren Podcast hört, weil ansonsten... Aber genug davon. Dem Schrecken wurde ein Ende gesetzt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Schrecken, nämlich auf einen Schrecken zu sprechen, auf den Tim und ich uns wie bescheuert gefreut haben. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja. Und dann waren wir beide jetzt im Kino letzte Woche und haben uns das angeguckt. Und in der heutigen Episode werden wir über den ganzen Film sprechen. Also expect Spoilers. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, hört die Folge erst im Nachgang an, wenn ihr den Film gesehen habt.
Ja, also das muss man auf alle Fälle sagen, dass sich nachher einer beschwert. Wir werden einen kompletten Deep Dive in den Film machen. Wir haben den jetzt beide zeitnah gesehen. Wir haben viel Redebedarf auf jeden Fall. Entschuldigt uns, wenn ihr jetzt vorhabt, euch einen schönen Abend mit unserem Podcast zu machen, aber den Film noch gucken wollt, dann Podcast aus, ab ins Kino. Sorry dafür, aber ich denke mal, wir legen jetzt los.
So sieht's aus. Ich glaube, was vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn du mal sagst, was dein Lieblings-Alien-Film, dein Zweitlieblings-Alien-Film ist, weil das vielleicht auch so ein bisschen die Erwartung erklärt, mit der wir an den neuen Film rangegangen sind. Also wo kommen wir her?
Also für mich gibt's ja eigentlich so dieses Thema, dass der erste Alien mein absoluter Favorite ist. Ich glaube, wir hatten da schon mal in irgendeiner Episode schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Ist halt so, hat man abends bei diesem, wie hieß das, Montagsabends-Kino ZDF irgendwann mal als Kind durfte man noch Fernsehen gucken und dann ist der gelaufen und ich war nachhaltig geschockt von diesem Film, von dieser Atmosphäre, schon als, sag ich jetzt mal, war ich da 15, 16 vielleicht, keine Ahnung, und bis heute ein Film, den ich so bestimmt einmal im Jahr mir angucke. Alien 2, auch hervorragend, habe ich auch sehr, sehr, sehr geliebt, muss ich sagen, gerade mit dieser 90s Action-Komponente, die da mit drinsteckt, ja, und geile, dumme Sprüche und US-Militärverschnitt, geil. Brauchen wir nicht drüber reden,
Tobi. So totale Armee-Stereotype, die aber cool, ja, rüberkommen in diesem 80er-Gewand.
Ja, aber ich muss sagen, beim ersten war so die Atmosphäre und so dieser Überlebenskampf gegen so ein Scheißvieh, fand ich schon super geil gemacht. Also wirklich auch heute, kann man heute noch gucken, der ist überhaupt nicht schlecht gealtert, muss ich sagen.
Ist sehr gut gealtert und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, aber andersrum. Für mich ist, also mich am meisten begeistert hat Aliens, also der zweite Film von 86, und dann kommt bei mir Alien auf Platz 2, wobei die beiden so nah beieinander stehen, dass sie wahrscheinlich am Ende doch beide auf Platz 1 stehen, aber es ist ein ganz enges Rennen und ich weiß, ich kann es auch nicht an einer konkreten Sache festmachen, beide sind super geil, Meisterwerke, also vor allem der erste, ein unvergessliches Meisterwerk. Aber irgendwas hat mich beim zweiten Teil einfach noch ein Ticken mehr geflasht. Und ich glaube, der große Unterschied ist auch, der erste ist ja noch sehr, sehr horrorlastig und düster. Beim zweiten kommt sehr, sehr viel Action dazu. Und ich nehme mal an, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich mehr in diesem Modus. Und deswegen hat er sich stärker verfestigt, eingebrannt, verankert in mir. Ne? Weil das Ersterlebnis ist ja oft langzeitlich ausschlaggebend, wo man den Film hinpackt. Und so war es wahrscheinlich einfach bei mir.
Ne? Und ja, der kam. Ja. Schön, da kamen ja dann ein Haufen anderer Filme danach. Alien 3, sag ich mal, ging noch.
Genau.
Kann man noch machen.
Alien 4, der hat Spaß gemacht, ja.
Alien 4 war auch schon sehr weird. Mm. Waren schon der Ron Perlman dabei und solche Kerle. Das war schon, das ging schon Richtung Trash-TV. Auch das Ende davon war sehr trashig. Und dann über die zwei neueren haben wir uns ja auch schon mehrfach ausgelassen, obwohl ich, kriege ja heute noch Schelte, dass ich den Prometheus gar nicht ganz so schlimm fand. Das mit gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Eine 4 von 10 vielleicht oder maximal eine 4,5 von 10. Aber da werde ich auch privat oft gescholten dafür, dass ich den gar nicht ganz so abstrafe. Aber der Covenant war ja Das war ja eine absolute Quatschnummer.
Gummi, ich aber weiß gut, auch, lass uns, ja, wir wollen ja nicht die ganze Reihe, sondern eigentlich auf den neuen eingehen. Ich wollte noch einen Fun Fact einstreuen. Und zwar zwischen den insgesamt 7 Alien-Filmen, die es gibt, liegen immer viele Jahre zwischen den einzelnen Produktionen. Und der günstigste Fall, wo es am wenigsten lang gedauert hat, waren 5 Jahre. Da können auch durchaus mal 7 Jahre dazwischen liegen. Also wir haben immer relativ große Abstände und müssen immer relativ lang auf einen Alien-Film warten. Gerade deswegen auch, wenn dann ein neuer ins Kino kommt, ist der Hype oder die Begeisterung bei mir und bei dir sicherlich auch, Tim, so groß, weil man halt eben immer ein gutes Stück älter ist und sehr lange darauf warten musste.
Ich muss ja, genau, absolut, die Hype-Kurve war immer da, aber nach Alien Covenant und diesen ganzen anderen verschnittenen Alien vs. Predator, bla bla bla, die kannst du ja eh nicht gucken, Quatsch hoch 1000, war meine, also ich hatte jetzt eigentlich nach Alien Covenant, war geistig abgeschlossen, dass da nochmal irgendwas Sinnvolles kommt. Und dann muss ich sagen, habe ich diesen ersten Teaser zu Alien Romulus gesehen. Und ich habe,
Da, wie gesagt, kam was zurück plötzlich in einem.
Ja, ich hatte, also für mich war das, ich gucke mir mal den Teaser an, was soll da rumkommen, Quatsch. Kommt da eh nichts. Und dann habe ich schon gesehen, dieser erste Teaser hat ja nur daraus bestanden, sehr rotes Licht, sehr düster, sehr atmosphärisch, war nur ein paar, wenn das überhaupt eine Minute war. Und das Einzige, was man gesehen hat, war so ein bisschen Blut in so einer Kryptokammer. Und was mich dann wirklich hart getriggert hat, war, dass da stand, directed by Fede Alvarez. Und da habe ich schon Gänsehaut gekriegt. Da habe ich gesagt, ach du Heiland. Also für euch, Fede Alvarez ist der Regisseur, der auch Evil Dead Remake gemacht hat.
Genau, sehr erfolgreich und auch.
Sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Einer der Disturbing-Filme überhaupt, die ich die letzten Jahre geguckt habe, der ist wirklich so hart, der Film. Wahnsinn. Und auch der Don't Breathe, den er gemacht hat, hat ja auch Don't Breathe 2 gemacht und noch etliches mehr, aber auf die zwei würde ich jetzt hauptsächlich erstmal eingehen, weil die so am nachhaltigsten sich eingeprägt haben.
Die From Dusk Till Dawn Serie, über die wir auch schon mal geredet haben, da hat er auch mitgewirkt
bisher. Ja, da hat ein paar Folgen davon, glaube ich, aber nur gemacht, nicht alles.
Genau, wenige, 1, 2, 3 Folgen oder so, genau.
Genau. Aber gerade bei Evil Dead, das Remake, Wahnsinn. Was ein Blutfestival, was ein Gore-Festival, welche verstörenden Szenen da drin waren, absolut brutal. Und auch der Don't Breathe, wo es ja auch eigentlich, wer den nicht gesehen hat, kurz zusammengefasst, weil ich später auch nochmal drauf eingehen werde, auch um so eine Home-Invasion-Story, so irgendwelche Jugendlichen oder ältere Semester-Jugendliche brechen in ein Haus ein und erwarten eine ganz schlimme Geschichte, was da drin passiert. Und gerade das Ende da davon war ja so übel, wo ich ja, ach du Heiland, das habe ich aber nicht kommen sehen. Und von daher hatte der Teaser schon sehr hohe Vorschusslorbeeren bei mir. Weil ich dann ein Meister des Splitter-Festivals und Gore-Festivals da an Bord zu holen, habe ich gesagt, boah.
Das kann ja nur gut werden. Und der Trailer hatte mir, das habe ich auch zu einem Kumpel gesagt, an der Stelle, Grüße Fuchs, ich hatte so den Eindruck, dass er eigentlich das coole, gruselige aus Alien 1 irgendwie mit dem actionlastigen aus Alien 2 sehr gut kombiniert. Und dann kam noch Fede Alvarez oben drauf und dann war es irgendwie ein gut geschnürtes Paket. Ein hübsches Geschenk. Und also die Hoffnung hatte ich, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Irgendwie hat er für mich als Beste aus beiden Welten erstmal so vermittelt und umso mehr die Vorfreude geschürt.
Ja, dann hatte ich gelesen, das war schon so der erste Stein des Anstoßes, dass er eigentlich eine Netflix-Produktion, also eine Produktion für Netflix, direct to Netflix sein sollte. Und da habe ich gedacht, okay, dafür hat er es viel zu wertig ausgesehen. Und so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so wurde es transportiert. Er sollte eigentlich nur direct to Netflix. Und dann haben sie aber gemerkt, oh, das wird richtig geil, was wir hier machen. Das muss ins Kino. Mhm. Und der hat halt auch nur, was wir in dem Film, gehen wir dann auch nochmal drauf an, dann anmerkt, der hat halt auch nur ein Direct-to-Netflix-Budget gehabt. Also der hat nicht das hier 300 Millionen etc. gehabt, sondern das war so auf diese Netflix-Thematik zugeschnitten halt, ne?
Ja.
Muss man aber ein bisschen im Hinterkopf behalten dabei, glaube ich.
Stimmt schon. Ja klar, sie hätten sonst mehr ausgeben können und dann das eine oder andere vielleicht noch oder an anderen Stellen weniger sparen müssen vielleicht.
Genau, genau.
Und dann kommen, ja?
Weil du ja auch gesagt hast, er ist ein Hybrid, oder für dich war das Gefühl Hybrid aus Alien oder Aliens, also Alien 1 oder 2. Das kam ja, glaube ich, auch in irgendeinem, der zweite oder dritte Trailer hat es ja mehr oder weniger schon geleakt, dass er ja auch genau dazwischen spielen soll.
Richtig, Ja, so ist es.
Also war auch da die Hoffnung,
dass das klappt,
mit hier irgendwelchen übermächtigen Riesen, glatzköpfigen Riesenmenschen androgyner Natur, die Aliens produzieren. Oder komischen, ich färbe mir selber die Haare blond, Androiden, die die Aliens nehmen, um Genozide an Menschen, Planeten, keine Ahnung was durchzuführen. Da war die Hoffnung schon groß, dass das eher was Kleines, Dichtes, Atmosphärisches wird. In meiner Welt. So war mein Gefühl.
Auch. Irgendwie so ein, genau. Also sozusagen ein bisschen weniger epische Metastory erklären mit weitreichenden Folgen, sondern mehr wieder ein paar Leute, die was erleben und das ist dann in sich wahrscheinlich geschlossen so. So ist man dran gegangen.
Hatte ich mir auch gewünscht, muss ich sagen, so ein
bisschen. Ja, auch. Ich glaube, da haben wir genau das Gleiche uns gewünscht. Und wenn man jetzt mal auf den Inhalt zu sprechen kommt, also bevor wir jetzt mal an vielleicht Drehbuch und Ablauf und so weiter gehen, zwei Sachen, die absolut super an dem Film sind, die kann man einfach schon mal vorwegnehmen, Optik und Audio. Also optisch ist der Film wirklich vielleicht bis auf ein, zwei Sachen wahnsinnig toll anzuschauen. Zum einen auf der Minenkolonie, wo am Anfang alles spielt, da beginnt der Film, da gibt's gar keine Sonne, also die du sehen kannst. Es ist einfach nur düster, dunkel, dreckig, abgenutzt, verbraucht, elendig und du siehst den Leuten an, dass die alle demnächst irgendwie mal nacheinander, nach und nach abnippeln werden. Also Aussichtslosigkeit ohne Ende. Ich hatte richtig teilweise so Blade Runner Vibes gehabt. Ja. Hat mich mega abgeholt, mega begeistert. Die Augen waren ganz groß offen im Kino. Ich habe es einfach richtig genossen und gefeiert. Also das
muss man wirklich sagen, dafür, dass der eigentlich
Spitze
kein so hohes Budget hatte, war der, was du ja auch gerade gesagt hast, optisch und vor allem halt auch Geräuschkulisse, Sound. Gut, wir haben den halt beide auch in Kinos geguckt, wo Dolby Atmos war, ne? Ist ja auch nochmal so eine Nummer, das presst einen ja eh schon ins Sitz.
Es ist wirklich, muss ich sagen, also ich gucke mittlerweile immer vorher, hat das Kino Dolby Atmos, kriege ich das da, weil das für mich schon mittlerweile irgendwie immer mehr zu einem Muss wird, also bestimmt nicht bei... USP schon, ja. Genau, es ist nicht bei jedem Film wichtig. Ne? Wenn ich jetzt irgend so eine Liebesromanze oder so gucken würde, dann wäre es mir wahrscheinlich egal. Aber gerade bei so Filmen...
Ja, stell dir mal vor, ich würde Liebesromanzen gucken, dann wäre es mir egal.
Ja. Ich meine, weißt du so, bei Dune hatten wir es ja schon, wie sehr mich da das Knattern
der Raumschiffe abgeholt hat. Das ist schon das Höchste an Liebesromanze, was ich mir angucke, Dune. Das ist da ist mir schon zu viel Liebe drin, muss ich sagen. Das ist mir schon zu viel fast.
Ich nehme das mal so hin und muss dabei melden, dass ich vor langer, langer Zeit mal mit einem
Kumpel... Mach's nicht schlecht.
Ja, ich hau's jetzt einfach raus. Ey, wir haben Fackeln im Sturm komplett durchgesuchtet vor 20 Jahren oder so.
Oh, ne? Gott, warte, ich muss leider weg. Oh, wir fahren gerade in den Tunnel. Ich habe gerade ganz schlechte Verbindung.
Kein Empfang mehr.
Also wer dafür ist, dass ich einen neuen Podcast-Partner bekommen. Ich werde nachher meine Adresse sagen, Fanpost bitte mit Vorschlägen einfach an mich senden. Kein
Problem. Oder die 110 anrufen, die
Podcast-Polizei. Ja, die Romantikpolizei kommt beim Fackeln im
Sturm. Ja, man muss sich ja allseitig bilden, auch mit alten Klassikern, ne? Das gehört ja
genau.
Ich habe dafür
einen ganzen Haufen anderer Liebesfilme geguckt. Die haben wir auf der rechten Seite von der Videothek gestanden.
Also, wollen wir das vertiefen oder gehen wir weiter? Nee, dann gehen wir mal zu Alien zurück. Also wir haben schon uns gesagt, die Optik war wahnsinnig gut. Erstmal auf dem Planeten, düster, Blade Runner Vibes, alles super geil. Auch die Raumschiffe von der Inneneinrichtung, diese Verspieltheit, dieses klassische Design mit den großen Knöpfen, was wieder an Alien und Aliens erinnert. Also so bei Covenant und Co. wirkt ja die Technik viel zu modern und unpassend. Und das hat man bemerkt und hat hier eben wieder was gemacht, was ich total zwischen den Teil 1 und 2
einfügen. Flackernde Monitore, wo du denkst, da hinten fehlt ein Fisch und dran so ungefähr.
Geräusche von Tasten und so, ne? Kleinigkeiten. Genau.
Es hat schon sehr viel Atmosphäre von Alien, auf jeden Fall.
Oh yeah. Und was mir auch gut gefallen hat, jedes Kino, das so Dolby hat oder auch andere Tonsysteme, macht ja oft vor einem Film so eine Tonvorschau, dass man sich schon mal so weiß, was einen erwartet. Und ich war in Bad Homburg in dem neueren Kinopolis, was es da gibt. Und ich fand, sie haben das sehr, sehr schön gemacht, diese Tonvorschau. Sie haben halt dann auch visuell was gezeigt. Also in manchen Kinos hast du ja irgendwie dann nur Licht, der Vorhang ist noch zugefühlt oder es wird dann nichts gezeigt und dann hört man nur den Ton. Und sie haben das eben auch mit dem Bild verwoben, damit du irgendwie Wassertropfen gesehen hast oder einen Sturm oder sowas, um dann rauszuhauen, was die Anlage kann. Und das war sehr gelungen, hat also weiter so super gemacht. Und worauf ich jetzt noch kommen wollte, ist, wir haben jetzt ja nur die Optik auf dem Planeten besprochen. Und wie gesagt, da ist es düster, dunkel, keine Sonne. Und dann fliegen sie irgendwann raus in den Weltraum, weil sie als Ziel so eine Weyland-Yutani R&D-Forschungsstation.
Ich glaube, man sollte da vorher kurz noch ein bisschen mehr auf die Story eingehen. Wir springen
mal zu viel. Machen wir sofort. Ich will nur einen Catch noch machen, dass quasi, wenn das Dunkle ins Licht wechselt, und dann ist das sozusagen auch als Zuschauer für dich so eine Erlösung. Du bist zwar nicht so lange in der dunklen Welt, kommen wir gleich noch drauf, aber wenn du dann da rauskommst, ist es dieser Black and White, dieser Szenenwechsel, der dich dann auch richtig so, ach, Sonne, Licht, Helligkeit, der dich da rausholt. Und das funktioniert so gut. Also mich hat das sehr begeistert.
Also visuell ganz weit vorne. Das muss, also schon, auch wenn ich jetzt sage, ehemalige Netflix-Produktion, das merkt man im Film zu 99% nicht an.
Nee.
Also absolut nicht. Sehr wertig gemacht, sehr gute CGI. Gibt eine Ausnahme, gehen wir dann drauf ein. Aber sonst wirklich gut umgesetzt. Dann mal nochmal zurück zur Story. Wie würdest du die erklären, ganz kurz gefasst? Also wir haben ja eben schon gesagt, das ist so ein Kolonieplanet.
Genau, Minenkolonie.
Minenkolonie.
3000 Einwohner oder so, also auch nicht riesig, aber auch nicht super klein. Ja.
Und im Endeffekt ist das so ein bisschen Gulag-mäßig. Du musst dich freiarbeiten, um da rauszukommen. Also du musst Stunden abreisen, um da rauszukommen. Also
du wirst quasi verschuldet in die Welt geboren.
Ja, und man sieht halt relativ schnell, dass diese Möglichkeit eigentlich gar nicht besteht. Also man kriegt von vornherein so eine Dystopie irgendwo generiert, die relativ ausweglos erscheint, auf jeden Fall.
Genau, weil unser Hauptcharakter, die Rain, die hat halt schon, also die Eltern von ihr sind schon verstorben, die sind auch an einem Lungenleiden, was sie sich in den
Minen zugezogen haben. Ja, da haben sich die Eltern damals gedacht, Kerle, wie nennen wir unsere Tochter? Da hat der Vater aus dem Fenster geguckt, sagt, Kerle, was Regens? Kerle, was Regens?
Machen wir mal Rain.
Nennen wir die Regen. Regen hört sich gut an.
Genau.
Ja, sag mal an der Schwester, gib wieder Bescheid, sie soll mal Sonnenuntergang holen, es gibt Abendessen. Das
ist so ungefähr. Ja, und so war's. Sie ist da aufgewachsen. Ihre Eltern sind tot. An den Übeln, die sie in den Minen erfahren haben, letztendlich an einer Lungenkrankheit verstorben. Und sie arbeitet ihre Zeit ab, also erfüllt ihr Soll und geht dann zu der Registrierungsbehörde, Stelle Officials und sagt: Hey, ich habe meine Zeit abgesessen. Ich möchte jetzt meine Ausreiseerlaubnis haben. Und dann siehst du aus dem Blickwinkel der Sachbearbeiterin auf den Screen von der und siehst, ja, das stimmt alles, sie darf gehen. Und was die aber da macht, diese dreckige, blöde Kuh, die verdoppelt einfach die Zeit, die sie noch brauchen wird, löscht quasi diesen Eintrag und sagt, ja, sorry, du musst jetzt noch 6 Jahre hier bleiben, dann können wir wieder reden. Und das ist schon hart.
Das ist halt so, merkt man dann so am Anfangsplot, dass alle, sind ja nicht so viele Protagonisten, Hauptprotagonisten sind ja nur 5 Stück, glaube ich.
Oder genau.
Dass die alle da festhängen, mehr oder weniger. Und dann haben sie also das Thema, wenn wir da zu tief Detail reingehen, sitzen wir in 4 Stunden noch hier, Tobi. Das heißt, war so ein bisschen Schweinsgalopp.
Vielleicht, ich würde nur eins kurz dranfügen, und zwar die Motivation, die Rain hat, ist sozusagen, mach da sauber deine Arbeit, spiel nach den Regeln, du kriegst die Freischeinkarte oder die Freikarte dann dazu gehen, dann packe ich meinen Sinti-Brother ein, kommen wir gleich noch drauf, und verschwinde hier von diesem Planeten. Und das wäre ja auch alles so eingetroffen, wenn diese Sachbearbeiterin diesen Plan nicht vereitelt hätte. Vielleicht hat die auch eine Anweisung, das sowieso immer so zu machen, davon gehe ich jetzt mal aus. Und das gibt der Rain dann die Motivation, sich nämlich auf das Nächste einzulassen, auf das wir jetzt zu sprechen kommen.
Genau. Also sie hat ja noch so, wie du eben schon gesagt hast, der zweite Hauptprotagonist ist ihr Androidenbruder. Kann man das so sagen?
Also der hat schon, wurde schon, ich glaube, vom Vater, ne, in die Familie geholt und war dann da. Und der Vater hat ihr dann, als er so letzter Wille mäßig gesagt, dein einziger Lebensexistenzsinn ist jetzt quasi die Rain zu beschützen und Gutes für sie zu tun.
Also das ist halt ein Androide, auch aus irgendeiner Baureihe, wo sie wohl gesagt haben, das reicht, wenn die blöd sind.
Genau. Andy heißt er übrigens.
Ja, Andy. Und dämlich sind. Also die Idee, warum der Androide dumm ist, ist nicht erklärt worden, oder?
Nee, also genau, warum wirkt er überhaupt so auf einen? Ne? Er ist halt sehr anteilsnahmslos, wirkt wie so ein Kind, was wenig kann, ne, sich auch wenig zurechtfindet in der Welt mit den anderen auf diesem harschen Planeten.
Obwohl er ja, wie wir später lernen, auch seit 20 Jahren da ist halt, ne? Also ist ja.
Hat nichts dazugelernt irgendwie, ne? Also steht immer noch still mit diesen, mit diesen Einschränkungen, die er eben hat. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, das wird später im Film gesagt, er hat ja auch einen Schaden, den sein alter Chip irgendwie nicht reparieren konnte und später ändert sich das ja auch noch. Ja. Und genau. Er war technisch zurückgehalten und konnte sich nicht besser
entwickeln. Die zwei treffen dann auf den Rest der wilden Gang, also alles Leute auch so in ihrem
Alter. Der wilden Kerle.
Ja, und die haben dann die brillante Idee, dass im Orbit eine Raumstation auf einmal aufgetaucht ist, kaputte. Und sie fliegen dahin mit einem Raumschiff, wo ich jetzt nicht genau weiß, warum sie das haben, wo sie das herbekommen haben, wieso das überhaupt irgendeiner von denen fliegen kann, das ist ein bisschen nicht so erklärt worden, und fliegen dann auf diese Raumstation mit der Prämisse.
Das ist nämlich eine Sache, die, glaube ich, auf die wir einfach, egal wie wir es versucht haben, keine Antwort gefunden haben. Das sind ja auch noch Teenies alle irgendwie, ja, sind noch nicht so alt.
Also 20 und, halt oder 25, keine Ahnung.
Ja, ja, vielleicht, ich hätte es sogar fast noch jünger eingeschätzt. Und ich finde es krass, die sind ja auf dem Planeten, den sie ja gar nicht verlassen dürfen. Wieso haben die ein riesiges Raumschiff, das die auch noch mit einer, ja, Ein-Mann-Kapitänin bedienen, fliegen, steuern können und dürfen dann einfach mal so abheben und dann wegfliegen. Ja, genau. Das wird jetzt nicht erklärt.
Geht schon los. In dem Moment habe ich das alles noch gar nicht so fragwürdig gesehen. Da habe ich gesagt, gut,
ja,
sie halten sich damit zurück, alles zu erklären. Fand ich in dem Moment noch in Ordnung. Dann fliegen die zu einer Raumstation, die auf einmal, woher auch immer, in dem Orbit aufgetaucht ist.
Und woher wissen die davon? Ne?
Und beschädigt ist. Und woher wissen die davon? Auch keine Ahnung. Auf alle Fälle fliegen sie dahin. Sie sind auch die Einzigen, die wissen, dass auf dieser Raumstation so Kyrokammern sind, die sie wiederum brauchen, um zu einem anderen Planeten zu fliegen, der 9 Jahre, also sie müssten 9 Jahre fliegen, um dahin zu kommen, um dieser Scheiße da zu entfliehen, auf gut Deutsch.
Mit der Prämisse, also warum wollen sie denn, dieser Planet heißt Ivaga 2 und sie wollen dahin, also quasi die Rain hat ja den Plan, auf ganz legalen Wege mit ihrem dahin zu kommen. Und die anderen sagen halt, ey, hier ist doch eh alles Kacke. Wir haben hier jetzt eine echte Chance. Wir können unser Raumschiff nehmen, wir holen uns die Kryokammern rüber und dann fliegen wir mit diesem alten Kahn, den wir haben, nach Ivaga 2. Und den Andy, den brauchen wir aus mehreren Gründen, also deinen Android-Brother. Einerseits muss er für uns da die Türen auf der Station aufschalten, weil Weyland Yutani irgendwie der Sicherheitschef von denen irgendwie eine Null war und gesagt hat, ja, also die ganzen baureichen Androiden, die wir haben, die können halt überall alle möglichen Türen
aufmachen. Auch in die Sicherheitsstation.
In die geheime Security-R&D-Station können die natürlich auch.
Ja, fand ich abwegig. Da habe ich auch schon das erste Mal so gedacht, hä?
Ja, also, was ist da los?
Kurz erklärt, wenn du ein Androide aus dieser Firma bist, kannst du mit deinem Finger, wenn du den in so ein kleines Löschlein steckst, auf jede Raumstation, die zu dieser Firma gehört, und jede Tür aufmachen, die in dieser Firma ist.
Wird so suggeriert, ne? Ja.
So wird es gezeigt. Und deshalb brauchen sie den Dulli-Androiden, damit sie dahin, also A, dass der dir die Tür aufmacht, den hilft, das Kyro-Zeug zu finden. Und dann aber auch nachher, wenn sie ja 9 Jahre irgendwo hinfliegen,
genau,
ab und zu mal der Pissbeutel ausleert oder ähnliches. Man weiß es nicht
genau. Genau, der soll sozusagen sich um alle kümmern auf dem Weg dahin. Und dann wird ihm aber offenbart, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, übrigens in dieser Welt, da akzeptieren die überhaupt keine Androiden oder irgend sowas. Also wenn du da hinkommst, dann müssen wir dich platt machen.
Ja, dumm
so, oder weg oder zurückschicken. Oder
ist aber auch ein großer Teil dieser Drucksituation, bla bla bla. Gut, brauchen wir gar nicht tiefer darauf eingehen. Wird dann immer konstruierter, die ganze Geschichte.
Genau, also auf alle Fälle, also auf jeden Fall, ja.
Surprise, sie fliegen auf diese Raumstation. Und jetzt, wie der Name des Films ja schon so ein bisschen gespoilert hat, befindet sich da so Alien-Thematik.
Um das die Station heißt auch Romulus, ne?
Ja.
Und sie hat, also die hat irgendwie so diese römische, ja, Vorgeschichte, der haben sie sich da bedient. Und zwar gibt's halt die Station ist in zwei Teile aufgespalten, Romulus und Remus, also die, ja, kennt man ja. Und das ist so ein bisschen die, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du hörst von dieser Raumstation, dann fliegen die dahin, dann stellst du fest, boah, das Ding ist ja echt riesig und sieht auch von außen echt krass aus.
Wo ich mich dann wieder gefragt habe, warum hat er sonst keine auf dem Planet
gemacht, genau,
dass das Ding da ist.
Aber von innen wirkte die Station dann auf einmal gar nicht mehr so groß auf mich. Eher, ja, als ob man sehr schnell von A nach B kommt, ohne große Umwege. Und man läuft halt im Kreis, was für so eine Raumstation völlig legitim ist. Aber irgendwie ging das dann doch ein bisschen zu schnell. Also ich hätte da viel mehr Größe und Verlaufen und was weiß ich erwartet.
Und dann haben sie halt so ein bisschen festgestellt, die machen hier so Experimente scheinbar. Oder haben die gemacht mit so außerirdischen Viechern-Dingen da. Ne?
Genau, die ja noch gar nicht kennen. Ja.
Ja, genau. Und dann eskaliert das halt auch am Anfang. Also kommen da an, gucken sich das an, suchen diese Kryokammern und stoßen dabei auf so ein Labor, wo, ich sage jetzt mal eine Zahl, 60 Facehacker drin sind.
Gefühlt, ja.
Ja, also
wieder, sind die so,
warum auch immer in so einem Kyroschlaf auch sind, was jetzt irgendjemand mit denen vorgehabt hat, hatte ich mich auch gleich gefragt, was will ich mit 60 von diesen Viechern?
Das ist wie so eine fast schon wie so eine Art kleines Museum. Man hat da irgendwie so ein Regal und da kommen so ganz viele Schuber raus und da haben sie überall diese Dinger gekühlt, reingehängt, die Facehugger. Und warum wachen die dann irgendwann überhaupt auf? Weil sie nämlich feststellen, dass die Kryokammern, die sie da mitnehmen wollen, überhaupt nicht genug Energie oder Kühlstoff haben, um diese 9 Jahre Reise durchzuhalten. Und daraufhin suchen sie nach einer anderen Energiequelle, finden die auch, nehmen die raus und machen damit das Kühlsystem dieser Facehugger kaputt. Und dann wird's warm und die wachen auf.
Da, zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt auch schon das erste Mal gedacht, okay, der liebe Herr Alvarez hat einfach seine Don't Breathe Story genommen. Ja, deshalb habe ich das vorhin gesagt. Wir haben irgendwelche Jugendlichen mittleren Alters, die irgendwo eindringen, irgendwas stehlen wollen und dann eine sehr üble Überraschung erfahren. Oder? Selbe wie bei Don't Breathe. Ja. Nur das Setting ist ein bisschen geändert worden.
Leicht
angepasst. Und es ist der Böse ist auch kein Alemann. Ein blinder Alemann, sondern ein blindes Alienvieh. Mehrere blinde Alienviecher. Also da habe ich so das erste Mal im Kino gesessen und gedacht, das ist aber sehr einfach gewebt hier, die Story.
Fand ich gerade ganz funny, weil, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, sagen sie im Film ja, es hat keine Augen, aber es kann super sehen.
Ja.
Ne, kommt ja auch noch dran vor. Und sie erklären auch, dass die Facehugger keine Augen haben und eben nur, über Geruch und Geräusch. Oder Körperwärme, ne? Körperwärme.
Bevor wir jetzt die ganze Story im Detail runternudeln, es kommt, wie es kommen muss. Es gibt dann erst Facehugger-Angriffe, dann gibt's, wie auch immer, gibt's dann jemanden, der so ein Facehugger in sich drin hat, also das Alien dann in sich drin hat, infiziert. Und ab da muss ich sagen, also bis dahin, bis das Alien das erste Mal aus jemandem rauskommt, ist der Film sehr spannend gemacht, sag ich mal, trotz all der Themen, die wir eben gesagt haben, weil da geht man noch nicht so darauf ein. Da lässt du dich erstmal berieseln, weil du das große Ganze noch nicht kennst.
Im Kino gehst du dann einfach mit und wartest ab erstmal,
was kommt. Man sieht auch die Szene im Trailer schon, wenn die sich so eine Lichtquelle hinter den Rücken hält und im Brustkorb dieses Alien da vor sich hin pulsiert und schon raus will. Und das, muss ich sagen, wie das Alien aus der rausbricht, Fede Alvarez-like, richtig hart gemacht. Ja, bis dahin hat der Film mich zu annähernd 100% gehabt.
Ja.
Super Atmosphäre, dieses
gut der
arbeitet ja auch bei Don't Breathe, genauso wie bei Evil Dead, viel mit Lichteffekten, dunkel, immer viel so Rotlicht ist ja sowohl so mit Rot arbeiten, ist ja so ein Ding von ihm anscheinend, so ein
Signature-Move. Und das hat er extrem gut wieder hinbekommen. Das war zu jeder Zeit, war das Licht sehr, sehr cool in Szene gesetzt.
Ja. Und im Endeffekt, dann kommt das Alien aus der raus, wächst natürlich wie Harry halt, ne, ist ruckizucki groß.
Zack, fertig.
Dann haben sie das Problem, dass ja ganz viele andere Facehugger noch da mit rumjodeln.
Genau, und sie müssen von A nach B. Nämlich von zu Romulus zu Remus oder andersrum, ne, das weiß ich nicht mehr genau. Ja,
keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall haben sie den Andy dabei, die sind dann insgesamt zu dritt unterwegs und dann sagen sie auch so, sagt er so, schlecht, guck mal
wir haben was vergessen. Es passiert vorher noch was, wo wir uns vorhin sehr viel drüber aufgeregt haben. Sie finden auf der Raumstation einen anderen Androiden. Also man sieht auf der Raumstation, dass die zerstört ist oder dass da irgendwas passiert sein muss, dass da ist alles umgeschmissen drin.
Genau.
Und dann sieht man irgendwann auch, es gibt, als hätte jemand Säure, ein riesiges Fass Säure irgendwo hingeschüttet.
Ne, genau.
Und es gibt ein riesen Loch, das durch die Raumstation geht, also so durch die Treppen durch.
Ja, mehrere
Etagen. Durch die Etagen durch, wie man es nennen will. Und in so einem Säureloch liegt ein anderer Android zur Hälfte. Und das ist die Baureihe vom Androiden aus dem ersten Alien-Teil.
Genau, also Ash, ja.
Ash's
Baureihe.
Und jetzt haben sie sich ja gedacht, der Ian Holm,
ja.
Ist ja vor ein paar Jahren gestorben.
2020, ja.
Dann können wir jetzt ja den nicht mehr nehmen. Dann nehmen wir jetzt CGI aus der Hölle und tun mal sein Gesicht da drauf, CGI.
Und tun es halt doch, ne? Genau. Und an sich, sowas gibt's ja auch in anderen Filmen und da kann man natürlich drüber streiten, ob das grundsätzlich auf der Metaebene richtig oder falsch ist. Darum geht's uns aber gar nicht so, sondern vielmehr war für dich, Tim und Micha, der Punkt, dass die Rolle, die er einnimmt, das hätte auch irgendwer anders sein können, ne? Also man, das ist vielleicht Fanservice gut gemeinter gewesen, der aber bei den Fans überwiegend gar nicht so gut angekommen ist. Und im Wesentlichen hätte da auch aus meiner Sicht irgendein Roboter, Androide sitzen können, ne? Oder sagen wir es gleich richtig, Artificial Human, ja? Wollen wir bei dem Film bleiben?
Ja, ist mir scheißegal.
Genau, also das ist ja dieser eine Satz, der auch, glaube ich, schon, war es der Bischof, der ihn sagt, ne? Das ist ja ein Zitat aus Alien. Und mir ging es nur darum, man hätte sozusagen, wenn jetzt nicht Fanservice der Grund war, auch irgendeinen anderen aussehenden Androiden da hinsetzen können, der hätte den Job, den dieser Android in diesem Film hat, erfüllen können, ohne Probleme.
Ja, also. Und ab da muss ich sagen, ab da, wo sie den reanimieren, dann nehmen sie so eine Disc aus dem raus, die kriegt dann der doofe Ende in den Kopf gemacht, dann ist der auf einmal auch nicht mehr doof, sondern ist er wieder so ein hyperintelligenter, übermächtiger
Filmroboter. Darf ich Matrix 2 an der Stelle zitieren?
Ja.
Upgrades.
Genau. Und komischerweise ist der Jan Holm-Roboter, Sir Ian Holm ist das gerade, glaube ich, oder? Ist dann trotzdem auch immer noch intelligent, obwohl der andere den Chip hat. Also so, keine Ahnung, verliert man wohl nicht, wenn man das einmal hatte.
Dann geht
das los, was man den Film von vornherein an Madig gemacht hat. Exposition Talk bis zum Gehen. Sie erklären einfach alles.
Und zu vieles. Also ich bin bei sowas gar nicht so empfindlich, aber in dem Film schon, da habe ich mir gedacht, na gut, muss das jetzt sein. Brauchen wir das?
Ja, eigentlich nicht. Der blöde, also der ist ja nur noch zur Hälfte da, du siehst nur noch so, ich sag mal, so der obere Teil vom Torso, der Rest ist der Hupt. Und der erklärt dann halt einfach alles. Der erklärt, das ist eine Raumstation, wir haben das gemacht.
Aber,
und der Andy weiß das jetzt ja auch alles. Hier. Weil der hat ja den Chip im Kopf. Also der verrät halt auch dieser jugendlichen Truppe, die da eingebrochen ist, einfach mal alle Firmengeheimnisse. Alle.
Und das ist abstrus, weil wir wissen, dass die Androiden sagen, das ist nicht im Sinne der Firma. Ne? Also sowas würden die einfach nicht tun.
Ja. Dann geht's
außer auch los, um ihr Ziel zu erreichen.
Das hat mich so ein bisschen an diesen zweiten Top Gun Filmen, wo sie immer von diesem Schurkenstaat reden, haben sie dann hier immer die Firma. Das ist im Interesse der Firma, die Firma.
Aber
20 Mal die Firma gesagt, da bin ich bald dich gedreht.
Wobei das aber, glaube ich, lore-technisch, ich bin jetzt kein super Alien-Lore-Lord, deswegen mein Wissen ist nur dazu, dass die Weyland Yutani wird ja auch Weyu genannt und hat so viele Spitznamen, aber die wird langläufig in der Bevölkerung auch einfach als The Company genannt, weil die
ja,
so. Aber die
muss ich halt jetzt mal erwähnen.
Nee, das stimmt nur. Der Hintergrund dazu ist, glaube ich, gewesen, die waren so erfolgreich und haben halt so viele Produkte von der Pistole bis Sachen, die Leute zu Hause haben, erstellt, dass es quasi sowas ist wie Bosch oder so, was du ständig vor der Nase hast in deinem Leben und deswegen irgendwann einfach nur The Company draus geworden ist, weil die so omnipräsent sind.
Das erklärt aber es war trotzdem, es ist ja dann alles davon gesprochen, alles muss im Interesse der Firma stattfinden, also ein bisschen Sekten-Vibes auch schon. Und dann auf alle Fälle ist der Andy dann vorher der Dulli-Roboter, der Bruder, der dumme Witze erzählt, wird dann durch diesen Chip zum Valent Company Firmenroboter wieder.
Genau, er wird auch upgraded. Also der Chip stellt fest, dass er innerlich beschädigt war und repariert das. Er wird besser.
Ne? Wie auch immer. Und dann ist er auch nicht mehr der Gute. Nicht mehr durch und durch zumindest.
Also er hat ja diese Prime Directive gehabt von dem Vater von der Rain, der gesagt hat, tu immer das Beste für Rain und die wird überschrieben bei dem Vorgang. Und zwar tu das Beste für die Firma, glaube ich. Ne?
Genau, das ist ja genau der Satz, tu das Beste für die Firma. Ja. Mann. Und so geht's dann los, dass der ja dann auf einmal auch alles über die Viecher weiß. Das heißt, diese ganze Dulli-Truppe von Jugendlichen, die auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, selbst die Rain als Hauptcharakterin überhaupt nicht charismatisch oder so rüberkommen.
Die war okay.
Also man hat... Bei Horrorfilmen hast du ja oftmals, wo du sagst, es ist mir wurscht, was die machen. Ich will sehen, dass die übel sterben, so ungefähr. Dass die schön übel weggemacht werden. Und
ja, du willst den Horror
und den Slash haben.
Wobei man auch sagen muss, die Rain muss natürlich hier in Fußstapfen treten, die 10-mal zu groß für sie sind. Und sie hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt die Chance hatte, das zu schaffen, ob das überhaupt möglich war.
Dann tut mir das aber auch leid, das weiß ich doch auch als Regisseur, dass wenn ich eine weibliche Hauptrolle da besetze, dass dann immer in Konkurrenz zur Sigourney Weaver gestellt wird.
Und die kannst du halt nicht toppen. Also
aus meiner Sicht. Ich verstehe halt den Ansatz schon nicht, dass man irgendwelche so jugendliche Dulli-Leute da nimmt, den du auch null abkaufst, dass die sich mit irgendwas auskennen da drin. Wenn du jetzt Alien 1 zum Beispiel gesehen hast, da sind halt Leute, die arbeiten ihr Leben lang auf diesem scheiß Frachtschiff, dass der sich mit der Technik da drauf auskennt. Okay, glaube ich dir. Nein, du bist 20 Jahre alt, kommst von einem Bergbauplanet. Dir glaube ich nicht, dass du weißt, wie man diese Tür aufkriegt.
Vor allem, weil davon auszugehen ist, die Leute, die also Weyland Yutani, die diese Mining-Station da irgendwie betreiben, also wenn das die sind, davon gehen wir aus, die haben ja gar kein Interesse daran, dass ihre Leute sich bilden können oder schlauer werden, weil die sollen ja einfach nur da bleiben und den Job machen, den die ihnen zugeteilt haben. Also die unterdrücken die ja dann.
macht in sich oftmals absolut keinen Sinn.
Genau, die sollen nicht schlau werden, sie sollen ja nicht sich emanzipieren aus dem System.
Jetzt reden wir ja nach wie vor von einem Horrorfilm, ne? Von
einem Horror-Slasher, Slash-Slasher,
ja. Wo man jetzt sagen kann, hier Tim, setz doch jetzt nicht hier Maßstäbe, als wäre das Fackeln im Sturm oder sowas.
Ja, der war jetzt aber weit hergeholt.
Und oder hier der englische Patient oder so.
Ich weiß, was du meinst.
So, aber man sitzt da, man berieselt sich von dem Film. Es passiert ja dann auch viel Action, viel
und?
Aliens, ich lass mich kurz, und du bist ja eigentlich, man will ja da drin sein. Ich hatte ja so hohe Anforderungen oder geistige Einstellungen. Das gibt ein atmosphärisch geiler Horrorfilm. Und alles, was dann passiert, tritt das Ganze mit Füßen, finde ich.
Ja, also ich wollte noch hinzufügen, der Film ist, fand ich, sehr gut gepaced. Die 2 Stunden gingen für mich wie eine rum, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, guter Pace durch den ganzen Film, aber da kommen wir auch zu, bis dahin ist alles fein. Und dann ist es so, man hat dann schon so ein bisschen Eindruck von was gewonnen. So langsam geht's dann auch so ein bisschen mit der Action los und so. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass ich so die große Hoffnung hatte, dass ich hier Horrorgrusel mit Action in der perfekten Symbiose verbinden könnte. Und dann ist aber von allem, was dann kommt, zu viel, was den Grusel einfach total eindämmt. Und ich habe mich nur einmal im ganzen Film richtig erschreckt, nur ein einziges Mal. Und das ist schon viel zu wenig.
Ich habe mich auch dauernd
erschreckt. Ich will mich zu Tode fürchten.
Weil die ältere Frau, die neben mir gesessen hat, wo ich mich absolut frage, was die im Kino gemacht haben, sie und ihr Mann, andauernd gezuckt hat. Die hat ja gefühlt schon beim Vorspann gezuckt. Und dann hat er mir, ich weiß nicht, wie war nichts, Karl-Heinz, ich kann es nicht sehen. Denke ich, ja, gehe ich überher, läuft Fast and Furious 25, geh halt da rein.
Wenn der nicht auch so schlimm
geht. Gisela, geh rüber. Da hat die alles gesagt, ach, ich kann es nicht sehen. Das hat die halt andauernd auch wirklich gesagt und hat gezuckt bei jedem
Scheiß. Weißt du, was die gemacht hat? Die hat wahrscheinlich gegenüber ihrem Mann einfach Fanservice gemacht, ist mitgegangen, weil es sein Film war.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der da überhaupt Bock drüber hat. Auf alle Fälle, die waren sehr anstrengend. Nee, egal. Zurück zum Film. Dann kam eigentlich schon diese,
viel von allem, ne? Und
diese Facehacker-Geschichte, da waren dann auch ziemlich viele von denen unterwegs. Und dann kommt eigentlich so die Szene, wo uns beide komplett rausgerissen hat.
Das war so der Punkt, wo du im Kino sitzt bis dahin. Du bist so, dass das Popcorn fällt sich in dich rein, wenn du überhaupt vor Konzentration Popcorn essen konntest nebenbei. Du machst es so und auf einmal denkst du, so fällt dir so ein Stück Popcorn wieder aus dem Mund und denkst so, what? What is hier los? Und das ist nämlich so, sie müssen halt von Romulus nach Remus oder umgekehrt und da ist halt eine geschlossene Tür, ist ein Gang dahinter, der das dahin führt und dann sagt der Andy, wir müssen hier lang, aber ganz schlecht, der ganze Flur ist voller Facehacker. Ich habe eine coole Idee, wisst ihr, was wir machen? Die haben ja keine Augen und die reagieren nur auf Körpertemperatur und Geräusche und so. Ich gleiche jetzt mal den Gang drin draußen von der Temperatur an.
Das ist auch neu, war ich noch nie gehört, dass es so ist.
Halt, ne? Ja, war für mich auch so ein neuer Fakt und dann kommt halt so, wir gleichen die Temperatur an, dann sind wir für die quasi unsichtbar, wir müssen dann nur noch leise sein. Und dann denkst du dir schon, oh, jetzt kommt eine abgefuckt geile Stelle, die laufen da durch und dann geht was schief und dann laufen die da so ganz langsam durch und du wartest die ganze Zeit drauf, dass es so richtig
mies wird. Aber da geht's schon los, da habe ich schon
du siehst
Tränen in den Augen gehabt. Du siehst diese Facehacker hocken einfach auf so einer Kiste rum
und wuseln
nicht rum. Nicht alles, dass sie rauchen dabei.
Und so, ja, du siehst und auch so, Glas trinken.
Sie sitzen halt da. Sie könnten sich über die ganze Raumstation bewegen. Sie könnten überall hinrennen. Sie sind ja normal auch super agil und alles.
Ja,
und
hektisch.
Aber sie sitzen in dem Moment. Auch die Tür geht auf, die Schiebetür geht auf. Das, was ja mit Sicherheit auch Geräusche gemacht hat. Und das ist jetzt nicht, weil sie denken, oh, es ist ja warm und so. Und die Geräusche interessiert mich jetzt gerade nicht.
Einzige, was dir so ein bisschen so Angst machen soll, ist, dass du dann ab und zu siehst, wie sie so ein Beinchen so leicht zucken heben. Wie wenn
du
so ein Finger
ganz genau, die sitzen da und du siehst so, okay, das ist jetzt kein CGI, das sind wirklich kleine Püppchen.
Ja, die sind auch ferngesteuert.
Die bewegen sich so ein bisschen. Die sitzen da, die reden wahrscheinlich auf Facehacker, reden so ein bisschen und Günther, was hast du heute so? Hast schon einen Facehacker?
Wieder nichts zu fressen hier.
Nee, gar nichts hier. Und also, tut mir leid, dass ich das jetzt so runtermache, aber diese Szene ist so...
Die ist so ja eigentlich geil angelegt und sie könnte gut funktionieren, aber dann passiert das, wo du zum ersten Mal denkst, oh no.
Ja, und zwar... Also die schleichen dann da durch. Also man muss sich das Setting schildern, Tobi. Das ist so rot, blinkendes Licht, alles ist düster und die schleichen da zu dritt, warum der Androide schleicht, weiß man nicht genau, schleichen da durch. Und haben ja extra, sie müssen aufpassen, dass sie keine Gänsehaut und so kriegen oder dass sie keine Veränderung der Haut, weil Schwitzen heißt ja, bei mir bist du auch noch, Schwitzen heißt ja, wird auch noch extra erklärt, dass dein Körper jetzt so warm ist und der Schweiß versucht, ihn abzukühlen. War für mich komplett neu, nie gehört vorher.
Und das nehmen die wahr, die Viecher, ne?
Das nehmen die wahr, die Viecher. Die kennen also, sich aus halt beim Schweiß.
Genau, also eigentlich eine geile Prämisse. Sie könnten fast zum Ziel kommen und nur wegen der Angst und dem Angstschweiß, den runterläuft, bricht dann doch das Inferno los irgendwie. Aber stattdessen entscheiden sie sich für was ganz anderes. In der Mitte des Raums denkt der eine so, wir könnten ja eigentlich mal mit dem Schiff telefonieren. Jemand Bock zu telefonieren? Ich ruf mal an. Oder so, wir sprechen mal mit ihm. Und fängt dann an, so pseudo-geflüstert, die ganze Zeit zu labern mit
so
seiner Schwester oder was auf dem Schiff, genau. Und du sitzt nur dann denkst dir so, Leute, was denn hier los?
Wir sind gerade in einem Raum voller Alien-Viecher. Ich kann jetzt so gut telefonieren, aber wir telefonieren trotzdem mal weiter. Bleib ruhig dran. Oh, was hast du denn so gemacht? Und so, also, du denkst
ist eigentlich noch Milch da? Und du denkst, das kann der jetzt nicht ernst meinen.
Aber ich glaube, sie hat ihn angerufen. Aber ich glaub, ist ja noch dümmer, warum geht er denn da dran? Keine Ahnung.
Ja, auch ich meine, wir wissen ja, dass in so Filmen Leute nie das Ding auf lautlos schalten. Das akzeptiere ich. Okay. Aber dass dann halt auch derjenige nicht irgendwie sagt, kann ich reden oder später. Und allein schon dieser kurze Satz plötzlich eine Reaktion auslöst, wo dann die Hölle losbricht, da wären wir beide ja noch mitgegangen. So nach dem Motto, er wird angerufen, er will es verhindern, kann nichts mehr machen und sagt, stopp, nein, hör auf. Und dann bricht die Hölle los. Völlig d'accord. Aber so wie sie es gemacht haben, der labert und labert und labert.
Ja, und ich habe da gesessen und gesagt, ey, euer Ernst, die kleinen Facehackerchen, die sind immer noch neben dran. Günde, hast du da irgendwas gehört?
Oder was?
So, Alfred, ich weiß es nicht. Ich sehe
dich noch
nicht. Die Raumtemperatur ist so hoch, ich habe ja Kaare, gell? Ach, Günde, ebenfalls zum Arsch. Wir haben ja Kaare. Warte mal, ich hör noch mal ins Dunkle. Ey, Gute, ey, was habt ihr jetzt zu Frühstück? Kann der sein, dass da einer babbelt? Nee. Ich sehe nichts. Also ich meine Alien. Ich hab da gesagt, Alter.
Es war echt.
Mel Brooks Vibes waren das. Echt.
Ja. Es war für mich tatsächlich auch, muss ich auch sagen, der Tiefpunkt vom ganzen Film. Also das war für mich das, wo ich wirklich ja im Nachhinein sagen kann, das hat mir am wenigsten gefallen, weil das einfach nicht gepasst hat. Und was ich auch komisch finde, ist, aus der Szene kann man viel machen. Man kann mit ganz wenig Aufwand ganz viel Geiles daraus machen und Leute erschrecken, wie wir es ja eben auch schon kurz angedeutet haben als alternative Variante. Aber warum macht das dann so? Also das begreife ich einfach
nicht. Ja, das ist halt, das muss man halt sagen, das ist über den ganzen Film, ist mir dann so im Nachhinein, gerade beim Heimfahren am nächsten Tag, beim drüber nachdenken, auf Vorbereitung auf die Sendung heute, aufgefallen, wir brauchen jetzt ja nicht weiter tief auf die Story eingehen, es gibt dann noch so ein bisschen Gore-Festival, Ende können wir gleich nochmal drüber reden,
ja.
Also sterben noch ein paar Leute, sind dann Aliens unterwegs, werden dann immer mehr Aliens, wo die alle herkommen, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
Darf ich mal noch eins zu sagen wollen, das ist dieses von dem viel zu viel wieder, dadurch, dass es dann halt immer mehr Facehacker und Aliens sind, geht halt genau dieser Grusel und Schrecken wird dadurch zurückgestuft. Es sind
dann halt 3 Leute gegen 20 Aliens, soll da dabei rauskommen, ah, gut.
Aber die erschrecken dich dann halt nicht mehr so, weil
du
halt
nicht aus dem... Too much from the same halt. Und du hast aber dann den Punkt, also das ist mir so im Nachhinein aufgefallen, der Film fängt sehr düster, sehr ruhig, sehr überlegt an und dann macht er irgendwann so einen Cut, als hätte einer bei den Dreharbeiten gesagt, hier Marc,
mach du mal weiter.
Herr Alvarez, hier Fede, sag mal Fede, was machen wir denn eigentlich, wenn da Leute im Kino sind, die den Film nicht kennen? Also die reden alle hessisch, ihr habt es gemerkt. Also die
das ist halt so auch.
Die Facehacker, die Aliens und der Regisseur, alle reden hessisch, habt ihr schon gemerkt. Da sagt er, hier Fede, ich kann den Fede auch in Bayerisch reden lassen, wenn ihr wollt, aber ich mach's jetzt auf Hessisch. Was machen wir, wenn da Leute im Kino sind, die jetzt überhaupt keine Ahnung von Aliens haben? Die haben das noch gar nicht geguckt vielleicht.
Ja.
Und dann sagt er, scheiße, wir müssen jetzt anfangen, einfach jeden Scheiß zu Tode zu erklären, damit gar keine Spannung aufkommen kann. Expedition Talk, jeder erklärt alles. Wir haben hier ganz viele Anleihen, dann auch zu Prometheus bauen wir noch mal ein bisschen mit ein. Wir bauen was zu Alien 1 mit ein, zu Alien 4, zu Alien 2, zu Alien 27.
Wer möchte noch was würzen?
Wir nehmen uns überall das, was so als Informationsquelle da ist. So wie ich früher in der Schule meine Aufsätze geschrieben habe, mir klaut einfach alles zusammen.
Damals noch aus Microsoft Encarta, ne?
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich dachte, Microsoft wäre früher was zu trinken gewesen. Und
jetzt habe ich Angst.
Ja, ein schöner Wodka von Microsoft. Ich war früher, wie ich in der Schule war, da gab es keinen Computer.
Es gab Microsoft Encarta und das hat der Lehrer ausgedruckt in die Schule mitgebracht.
Ja, keine Ahnung.
So war das, weil den Brockhaus kopieren war zu anstrengend.
Ja, aber, das war schwer, das Buch. aber genau,
zurück in die Dunkelheit.
So fühlt es sich irgendwann an, dass du ganz viel
also
Erklärungen, bla bla, dann hat man wieder so einen Bogen, wo die Spannung wieder, also wo das wieder anzieht, wo du dann halt
die Action,
dann gibt es so Szenen, wie der ganze Raum ist voller Aliensäure, gut, da gehen wir einfach mal hin und machen die Schwerkraft weg, dann dreht sich die Ellensäure in so eine Spirale. Warum die sich auf einmal eine Spirale dreht?
Da bin ich so ein bisschen, das fand ich eigentlich grundsätzlich erstmal ziemlich cool, die Idee. Jetzt mal nicht die Ausführung, nur die Idee besprochen, dass du dann so Substanzen hast, die du nicht berühren darfst, du musst aber irgendwie durch diesen Parcours durch und mit der Schwerkraft das Ganze macht das komplizierter, finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Aber viel zu übertrieben. Und auch die Idee, dass in dem Moment, wo die Schwerkraft wieder da ist, was dann passiert, war ja auch klar, oder?
Also. Die Logo war klar. Also ich sag mal, die Idee ist gut, die Umsetzung war nicht das, was ich, wie ich es mir gewünscht hätte, aber an sich coole Idee.
Auch die, und ja. Das, ich war da halt schon komplett raus, weil die, man muss sich überlegen, der böse Andy, also der intelligente Andy, hilft dann zwei von denen, sich da durchzuschlagen. Yes. Weil sie wollen eigentlich, dass die Prämisse für den bösen Andy und den Torso-Roboter ist, dass sie diese Proben daraus schaffen.
Genau, das schwappt.
Weil diese Raumstation, die sinkt halt auch runter und geht in so einen Asteroidengürtel und ist dann kaputt. Also sie müssen,
haben wir vorhin nicht erwähnt. 36 Stunden, also sie wissen von vornherein schon, dass sie nur 36 Stunden haben, bevor das Ding in so einen saturnartigen Asteroidenring reinfällt und dabei völlig zerstört wird. Genau. Also alles unter Zeitdruck. Aber während sie auf der Station sind, finde ich, spielen die 36 Stunden lange überhaupt keine Rolle mehr. Bis zum Ende hin.
Und bis dann auf einmal nur noch 16 Minuten sind. Weil halt was passiert, egal. Und dann gibt er denen zwei, da habe ich auch so im Kopf geschüttelt, gibt er denen zwei so zwei Hightech-Waffen, so zwei Hightech-Maschinengewehre.
Genau, angelehnt an die früheren Alien-Filme auch so vom Design und so, aber mit Twist.
Und weil dann, ja.
Auto-Aim. Die haben halt so ein krasses Auto-Aim-System. Das heißt, du musst, ich meine, warum machen sie das vielleicht? Wir wissen, Ripley ist, die ist halt harter Actionstar, die weiß, wie man mit der Waffe umgeht, die ist erfahren, die wenn die was auf mehrere Aliens schießt und dass sie da trifft, das ist plausibel, aber bei so einer jungen Person, die vielleicht höchstens mal ein Minenarbeitsgerät in der Hand hält und nicht mit Waffen feuern kann, keine Ausbildung hat, dass die überhaupt irgendwas trifft, wenn das kein Auto-Aim hätte, ist höchst unwahrscheinlich. Ich glaube, sie wollten das ein bisschen kompensieren, haben gesagt, okay, damit die irgendwie sich verteidigen kann, müssen wir ihr halt ein Auto-Aim geben, weil sonst ist es völlig unglaubwürdig.
Ja, also auf gut Deutsch, eine Zielhilfe. Und dann sagt der eine Typ, der noch dabei ist, erklärt die Waffe und dann fragt sie, woher weißt du das? Und anstatt er sagt, ja, ich habe eine Militärausbildung gemacht, was absolut okay gewesen wäre, sagt der Computerspieler.
Ja.
Und da habe ich gedacht, und da jetzt kommt der richtig harte Punkt, der schlaue Indy sagt dann, ja, aber wir dürfen nicht auf die Aliens schießen damit, weil wenn wir auf die schießen, dann verlieren die Säure. Wir sind hier an der Außenwand. Wenn die Säure auf den Boden kommt,
da raus?
Game over für alle. Und dann sagt sie, ja, wozu haben wir denn, also wozu gab es denn diese 5 Minuten Gewehraktion jetzt hier? Ja, die Aliens wissen das ja auch. Deshalb sind die bedroht. Also die Aliens, also man muss sich jetzt vorstellen, die Aliens wissen jetzt auf einmal, die haben eine Waffe in der Hand. Woher die das wissen, dass das eine Waffe ist? Vielleicht haben die dasselbe Spiel gespielt wie der andere.
Aber die sind ja auch schon sehr intelligent.
Super schlau, ja. Die sehen, okay, das ist eine Waffe. Wenn der mit der Waffe auf mich schießt, verliere ich Säure. Wenn ich Säure verliere, machen wir ein Loch ins Schiff und dann sterben wir alle. Und damit tun sie quasi die Aliens abhalten, sie anzugreifen. Aber wenn das Alien jetzt ganz clever gewesen wäre, hätte es gedacht, okay, die kann nicht auf mich schießen, weil ich habe Säure als Blut. Wenn die auf den Boden kommt, Loch, alle tot.
Schlecht.
Dann schießt sie ja nicht auf mich, dann kann ich ja trotzdem töten. Weißt du? Das hätte ja als die Ideologie umdrehen können, sagen können, die schießt doch eben nicht auf mich, die hat doch Angst, dass Loch in den Bruch kommt, gehe ich hin und töte einfach.
Zugegeben, versucht haben sie es ja auch.
Genau. Also diese Ebene einzubauen, dass das Alien weiß, okay, die haben eine Waffe in der Hand und wenn die abfeuert, dann sterben wir alle.
Ja.
Die hätten ja auch einfach sagen können, das Alien hat Angst vor der Waffe. Was mir auch keiner geglaubt hat, wir haben ja alle anderen Alien-Filme gesehen.
Na klar.
Das hat ja vor gar nichts Angst hat, ne? Die opfern sich ja auch, um dieses Ganze voranzutreiben halt, ne? Also gerade bei Alien 2, da rennen die ja zu Tausenden auf diese automatische Schussanlage, weil sie halt wollen, dass ihr Säureblut an die Wand spritzt, dass die Wand weg ist irgendwann.
Genau.
Und jetzt aber das ist eine ganz andere Alien-Truppe gewesen, die wussten das nicht.
Die waren unerfahren.
Also so diese, das, die Ideologie, das Denken von dem Alien zu adaptieren da dabei. Finde ich absolut, also wir haben es jetzt schon ein paar
Mal gesagt, das reißt
dann halt immer mehr raus.
Das braucht doch keiner. Braucht keiner, würde ich auch sagen, ja.
Ja, dann stachelt sich das Ganze zu so einem Ende hin,
Also so, sozusagen in der Manier geht es dann so ein bisschen weiter, ne?
Genau,
ein bisschen Flucht, Action-Parts, die ich an sich auch nichts dagegen habe. Das also nur um das
ja, mal zu sagen,
klar will ich Action haben.
Und so war okay, alles
fein.
War
okay, ja. Auch so, die Fahrstuhlszene, ne? Wo sie da ja, so im Fahrstuhl auch, müssen, hat Spaß gemacht, auch, war nicht okay. Schlecht.
Kann man machen. War mir auch zu säurelastig wieder, aber es wird viel mit Säure gearbeitet auf jeden Fall. Und ja. Dann gab es zwischendrin, wo der Torso-Roboter mal kurz erklärt hat, hier, wenn ihr das hier auf euer kleines Transportraumschiff rausbringt, also diese Proben und so eine Spritze, dann fliege ich die mit Fernsteuerung quasi, weil die Pilotin ist ja tot, kann er sich darauf mit WLAN oder so, der hat das Passwort gehabt, kann er sich darauf einwählen und dann fliege ich euch heil zurück auf die Erde. Also auf diesen Scheißplaneten halt, ich weiß nicht, wie er hieß.
Und, ja, das war der Jackson, irgendwas mit Jackson. Warte, Jackson Star.
Ja, ihr wurscht. Dann fliege ich euch wieder hin und ihr seid alle safe, nur ihr müsst diese Alien-Probe mitnehmen und diese gruselig aussehende Spritze, die vorne 10 Spitzen dran hat. Die müsst ihr auch mitnehmen. Und wenn ihr das hier rausschafft, alles im Sinne der Firma, dann fliege ich euch, weil ihr könnt ja alle nicht fliegen, dann fliege ich euch über hier Fernsteuerung quasi auf euren Planet. Und dann sagt ihr, ja, hier, böser Roboter, das ist eine coole Idee.
Passt schon.
Wir haben eh die ganze Zeit schon gedacht, dass du so ein cooler Hund bist, das passt schon für uns.
Machen wir.
Jetzt hat man natürlich vorher in dem Labor da auch gesehen, was die da so an Experimente gemacht haben. Viele Anleihen auch an Prometheus dann mit drin und sowas, was man überhaupt nicht gebraucht hätte, gar nicht gebraucht hätte.
Nö, gar nicht. Ja.
Da sieht man auch diese komische schwarze Masse, die auch bei Prometheus und bei Covenant immer benutzt wird, dieses böse irgendwas. Und das ist auch in dieser Spritze
drin. David experimentiert und so, ja.
Genau. Und jetzt hat man am Anfang, so in der ersten Viertelstunde, hat man so mitgekriegt, die eine jugendliche Kollegin da davon ist schwanger vom Kollegen, ich habe das aus dem Videospiel gelernt, von dem ist sie schwanger. Ich will jetzt gar nicht groß auf, vom Tyler hieß er, glaube ich. Da wusste ich schon nach einer Viertelstunde, wo die sagt, ich bin schwanger, dass das mit Sicherheit irgendwas Übles wird am Ende. Dass dieses so, ich weiß jetzt den Fachausdruck nicht dafür, wenn du vorher das schon so angeteasert bekommst. Okay, und überraschenderweise, Leute, haltet euch fest, genau so wird's. Yes. Die gute schwangere Frau, die ist die unfähigste von allen von denen, ne? Die ist auch die meiste Zeit bewusstlos und pennt auch immer mal zwischendrin und so.
Hat da wird nicht viel mit der gemacht.
Ins Bett gelegt und so mal zwischendrin. Und die versucht dann da wegzukommen, dann wird sie auch verletzt und ein Alien hat sie gebissen und Tyler ist vom Alien weggeholt worden, mehrere Male sogar. Und dann liegt sie so auf dem Schiff, auf diesem kleinen Raumschiff, mit dem sie eigentlich weg kann, hat eigentlich auch alles bei sich, was sie braucht. Und könnte jetzt eigentlich hier die Flucht antreten und würde sagen, ah, scheiße auf einen dummen Andy, der dann wieder dumm ist zu dem Zeitpunkt, oder? War er das schon
dumm? Entschippisiert, ja.
Entschippisiert. Und die Regen, also die Rain, die geht dann zurück und will ein Andy noch holen. Die schwangere Dumme bleibt so lange an Bord. Und dann hat die nichts Besseres zu tun, als sich die Alien-Spritze in den Hals zu hauen.
Ja, das war so ein... Also ich habe in dem Moment im Film jetzt auch gedacht, okay, wenn du jetzt da sitzt und total verzweifelt bist, dann greifst du vielleicht auch zu verzweifelten Maßnahmen. Erster Gedanke in dem Moment. Ja, ne? Vielleicht aus Verzweiflung nicht wirklich mehr reflektiert, sondern einfach nur, ich will, dass irgendwas mir hilft, ich nehme jetzt einfach das.
Ja,
aber
der böse Roboter-Cop, der ja, also da musst du ja schon mit Klammermesser gepudert sein, dass du nicht schnackelst, dass der böse ist.
Ja.
Der erklärt ihr über den Monitor, wo ich mich heute noch frage, wer hat ihn gefilmt? Also du siehst so ein Close-up von seinem Gesicht die ganze Zeit. Der hat als Oberkörper, als Torso, als abgeschnitten, der auf einem OP-Tisch oder so da gehockt. Oder auf so einem, keine Ahnung, Experimentiertisch.
Das war so ein Arbeitstisch, ne, mit Computer dran
und zieht sich darüber. Wer soll ihn denn von vorne gefilmt haben? Dass er da Close-up auf der Kamera, auf dem Monitor zu sehen ist. Egal. Künstlerische Freiheit. Geh mal mit. Sagt dir als, Mädchen. Mach dir mal die Spritze neu. Das wird super. Klappt mir.
Das wird klasse. Gutes Zeug. Ja,
super geil. Und dann macht er, wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, sie war nicht die Helfskerze auf der Torte. Und dann haut er sich diese Spritze rein mit diesem Alien-Mega-Irgendwas-Zeug.
Mit dem schwarzen Glue, ja.
Ja, wo schon das ganze Kino so, kennt ihr diese Facepalm-Szene aus nackte Kanone 33 1/3, wenn so alle klatsch, wenn der Frank Drebin da bei der Oscar-Verleihung einen Blödsinn macht. Und so war es eigentlich gefühlt bei uns im Kino auch, alle so, oh nein, wie dumm. Und dann.
Das war so, tu's nicht, ja.
So, richtig blöd. Und dann, Wunder, oh Wunder, wird nicht sie zu irgendeinem Alien-Vieh, sondern sie wird, war ja schwanger, auf einmal will da irgendwas aus ihr raus. Mhm. Hat mich auch sehr stark an Prometheus erinnert, weil da ging es ja auch schon wieder um Schwangerschaft, ne? Nur, dass sie da mit so einem kleinen Lasergerät einen Kaiserschnitt gemacht haben. Und bei Romulus, weil es ja vom Fede Alvarez ist, der ja viel auf Gore setzt, haben sie halt mal so eine richtig ekelhafte Alien-Geburt gezeigt, wenn ich das mal sagen darf. Aber jetzt hat man gedacht, da kommt so ein Alien aus ihr rausgedödelt. Es war eigentlich nur so ein Alien-Ei. Warum das dann in Ei-Form auf einmal war, oder so ein Alien-Ei kann man sagen, oder so. Es hat ausgesehen wie so, wie so ein ekelhaft großer Pfirsichkern, oder? Bedeckt mit die Blut und Schleim, oder?
Ja. Der aber ich fand es sehr cool, das anzugucken. Also ich
mag
das,
was du ja auch. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass die ältere Frau neben mir die ganze Zeit, oh Gott, ist das widerlich gesagt. Das hat mich so bestärkt in der ganzen
Zeit. Hat die das laut gesagt?
Ja, ja, die hat die ganze Zeit laut
gesagt. Okay, das ist dann
schon ein bisschen. Kurz davor, ihr bewusstlos und so. Na egal.
Wollt sie auch das schwarze Glue verabreichen?
Ja, genau. Und dann, anstatt da jetzt das ober-creepy Alien-Vieh rauskommt, siehst du eigentlich so ein Metamorph aus Alien und diesen komischen Viechern, diesen
den
komischen
Bildern. Hä? Den Bildern.
Ja, den Bildern aus Prometheus, diese androgynen, 2 Meter großen Alien-Kerle. Da draußen ist das so ein Baby-Androgyn-Metamorph.
Das ist auch so ein bisschen ja, oder leitet dann das absolute Ende des Films auch ein. Ne? Das ist, dann gibt es halt noch zwischen Rain und dem Viech einen Kampf. Ja, einen kleinen Kampf, kann man sagen, oder? Das war jetzt kein episches Mega-Showdown-Event. So habe ich es nicht wahrgenommen. Ich fand es gut, wie sie es gemacht haben. Ich fand es okay. Aber wenn du dieses Viech siehst, dann kommen dir direkt so ein paar Fragen in den Kopf. Meine erste Frage war, okay, wir haben jetzt so ein Hybrid erschaffen. Was bedeutet das für die Lore? Was bedeutet das für alle nachfolgenden Filme? Ist das irgendwie wichtig? Muss es damit weitergehen? Kann es damit weitergehen? Ist es vielleicht bedeutungslos? Ist es nur für diesen? Also bei mir ratterten die Karteikarten mit den Fragen dann irgendwie durch den Kopf. Und dann so, was mache ich denn jetzt damit? Also ich konnte es in dem Moment weder gut noch schlecht finden. Ich habe erstmal so, aha, und mir dann angefangen, Fragen zu stellen, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ne? Das wissen wir natürlich jetzt auch nach dem Ende des Films in dem Sinn noch nicht, sondern müssen mal gucken, was die in 5 Jahren oder in 7 Jahren die nächsten Alien-Produzenten daraus machen. Auf jeden Fall ist es natürlich ganz schön was die da einführen mit der Nummer. Und
also ich finde es absoluter Quatsch. Ich finde, muss ich dir sagen, von A bis Z absoluter Quatsch.
Ja, ich hab die Bewertung noch nicht abgeschlossen. Ich kann da noch nichts so konkret fertig zu sagen.
Doch.
Ich
brauche. Also da wir jetzt schon wieder an die Stunde rangehen, würde ich sagen, Ende haben wir durch. Meine kurze Zusammenfassung oder unsere kurze Zusammenfassung, ich fange mal an. Ich war sehr gehypt von dem Film.
Wir beide total,
ja. Man hätte, lass mich den Schnitt machen. Ich würde gar nichts neu drehen oder so. Ich würde einfach sehr viele Sachen wegschneiden, die mit diesem ganzen Erklärbär-Thema zu tun haben. Ich würde auch zum Beispiel in dieser Facehugger-Szene mal die Facehugger rausschneiden, dass man die nicht sieht, wenn sie da durch den Tunnel laufen. Auch nicht, dass der telefoniert. Und ganz, ganz viele so Punkte. Das sind einfach nur Sachen, die müsstest du einfach weglassen.
Genau.
Das ist so ein Thema.
Und vielleicht das, die Zeit, die du wieder gewinnst, weil der Film dann ja vielleicht, okay, Experiment. Wenn wir jetzt hier gecuttet hätten von den 2 Stunden, wie viele Minuten hätten wir weggeschnitten? Eine Viertelstunde? Ja, ist das also damit die Zuhörer so ein Gefühl
bekommen? Ja, so eine halbe Stunde hättest du bestimmt weggeschnitten. Damit
Viertel bis halbe Stunde?
Ja. Auch so die ganze Diskussion und Palaberei zwischen dieser Crew, also zwischen den ganzen Teenie-Dullis.
Das kann man auch kürzen.
Das ist, also die haben über einen Zeug da gebabbelt. Dann ist wieder einer dabei, der Björn, der ist natürlich gegen Androide, der ist gegen den Andy und lauter so ein Scheiß braucht kein Mensch.
Ja, es gibt so ein bisschen den Bully, der die ganze Zeit, also der wird mit einem Satz erklärt, Eltern sind durch eine Entscheidung von einem Androiden in den Minen umgekommen, er hasst Androiden jetzt für immer und ewig und disst halt die ganze Zeit den armen Andy, der nichts kann, außer traurig zu sagen, warum bist du so böse zu mir?
Genau, also Review von dem Film, er hat gute Ansätze, hat mich sehr enttäuscht über viele Strecken, vielleicht auch das Thema Erwartungshaltung, ich hatte vorhin auch in der Vorbesprechung gesagt, ich war die Woche vorher in einem anderen sehr gehypten Horror-Thriller, der für mich...
Du darfst den Titel sagen.
Der Titel ist sagen. Ich war die Woche vorher mit einem guten Freund, Grüße gehen raus, in Longlegs gewesen, der mich mit dem ähnlichen Gefühl zurückgelassen hat, oder mit fast demselben. Der Hype ist zu groß. Das, was drumherum gemacht wird, ist zu groß für das, was da dann wirklich passiert. Und ich hatte eigentlich beim Fede Alvarez auf so einen sehr derben, atmosphärischen, kammerspielartigen, weil es ja nur wenig Darsteller sind, kammerspielartigen Survival-Horror-Slasher gehofft. Der auch,
ja.
Das war meine Hoffnung, das ist jetzt so böse, kein Happy End mitbringt.
Nee, also, auf keinen Fall.
Wo du mal sagst, ich sag jetzt mal so wie, wir bringen ja oft dieses Beispiel, so wie Rogue One zum Beispiel, ne? Star Wars.
Du hast so schon schlägt das Herz höher. Du hast doch gesagt, dass du heute keine Endor-Trigger bei mir sitzt. du hast es getan. Jetzt hast du, nein,
ich versuche nee, es. Einfach mal was in sich Abgeschlossenes zu machen, wo dann auch die Charaktere nicht mehr da sind, wo die sterben, etc. Also wo du einfach mal sagst, das ist mal 2 Stunden Horror, allerbester Güteklasse, du kommst da raus, du bist nass geschwitzt, sagst, Alter, was war da los? Und auch da, ganz kurz, diese Idee, dass, warum erklären wir alles für andere Zuschauer, die ersten Alien-Filme noch nicht gesehen haben? Finde ich so dumm, weil du könntest ja, wenn du das alles weglässt, wenn du diese ganzen Erklärungen weglässt, du sagst hier, die gehen auf ein Schiff. Zack. Also, erstmal würde ich sagen,
im Prinzip so ein bisschen wie beim ersten Film. Ja, genau, da hat er auch keine Vorkenntnisse gehabt.
Genau, die gehen dahin, die gehen auf ein Schiff. Jetzt machen die das nicht freiwillig, weil diese ganze Idee, wie sind die ans Flugzeug gekommen, warum können die das, bla bla bla, lassen wir mal weg. Dann kann man das nicht in Frage stellen. Die werden dahin geschickt, das ist ein Verschrottungsteam, die sollen da hoch und sollen diese Basis verschrotten. Dabei merken sie, oh, hier sind so Kyrokammern, die sind noch intakt.
Darf ich kurz noch was einfüttern an der Stelle, weil ich die alternative Idee auch ziemlich cool finde. Es hätte ja auch eine gute Prämisse gewesen, weil wir ja wissen, dass irgendwie so eine geheime oder zumindest eine krasse R&D, also Research and Development Station war, dass Weyland Yutani einfach auch den Kontakt verloren hat und Leute von sich selbst dahin schickt, um Zeug zu retten, Forschungsmaterialien zu sichern und vor allem dafür zu sorgen, dass sie niemandem ineinander in die Hände fallen. Also die am Ende dahin gehen sollen, um das Zeug einzusammeln, die Station zu zerstören und sich dann vom Acker damit zu machen, damit auch kein Competitor oder so.
Und das hätte total Sinn ergeben. Am besten halt von nichts wissen, dass sie so ein bisschen geopfert werden der ganzen Sache halt.
Ne? Ja genau, wir schicken mal 10 und gucken, wie viel es schaffen.
Genau, so Feierabend-Forget-Mission. So, und dann schickst du die da hin und dann erklärst du nichts. So wie beim ersten. Auf einmal sind da irgendwelche Fische, keiner weiß, was los ist. Und dann auch vielleicht nicht 60 Facehugger, sondern 2. Dann hast du relativ früh im Film einer, der einen Alien einpflanzt. Dann hast du einen Alien und dann einen Facehugger da rummachen zum Beispiel. Ja. Und kannst dadurch eine atmosphärische Geschichte aufbauen oder so ein Survival aufbauen. Du musst vor dem Alien aufpassen, musst dabei aufpassen, da wir ja nur noch 5 Leute sind, dass kein anderer von uns auch noch von so einem Facehugger erwischt wird, weil sonst sind wir 4 gegen 2.
Und ich füge noch was hinzu, geil wäre es auch gewesen, wenn der Leader dieser Truppe sozusagen ein Android gewesen wäre von Weyland Yutani, der den Auftrag bekommt, den üblichen Alien-Auftrag bekommt, ignoriere alles, hol das Zeug, der Rest ist egal. Und dass der also auch der potenzielle Gegenspieler in dieser Gruppe noch werden kann, weil er Interessen hat als der Rest, weil er nicht will, dem ist egal, ob die überleben. Ne?
Und eine coole Dreiecksbeziehung.
Das wäre total geil gewesen.
Und dann lass doch einfach mal atmosphärisch ablaufen und mit einem gewissen Gore-Anteil. Und von mir aus kommt doch irgendeine andere Truppe an Bord, die dann weggemacht wird. Also, dass du auch ein bisschen mehr Potenzial
an zum Beispiel wirklich
potenzielle Toten hast. Hättest du ja auch aus aus Truppe 10 Mann machen können. Ein paar Security-Leute, ein paar, keine Ahnung, Porsche.
Forscher, Aufsicht, und so weiter.
Genau, also so ein Rescue-Team einfach. Und
ein Dokumentarer, der einfach nur mitgeht, um das Ganze nochmal Videomaterial, ne?
Und am Ende kommt da keiner davon raus.
Genau.
Und dann.
Und du kannst trotzdem, wenn du willst, über den Androiden noch einen coolen Cliffhanger einbauen für einen Folgefilm oder irgendwas.
Ja, dass du halt siehst, was weiß ich, dass eine zweite Raumcrew, Rescue-Crew dahin auf dem Weg ist. Fertig.
Und Tim, dann. Was machst du nächstes Jahr? Einen Film zu drehen?
Ja. Besorgt mal. Jetzt mal ans Werk machen. Mir fehlt nur noch ganz kleiner Teil für den 80 Millionen. Der größte Teil habe ich schon fast zusammen eigentlich, muss ich
sagen. Das ist nur ein kleines Gap. Unser Filmprojekt, das refinanzieren wir einfach über den Podcast.
Genau.
So einfach ist das.
Wo wir ja mächtiger sind wie Disney.
Mit unserer neuen Vormachtstellung.
ich kann den Film jetzt nicht komplett, also es ist halt auch, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, man hat halt schon viel gesehen. Man hat an solche Franchise immer hohe Erwartungen. Ich glaube, wenn da jemand ohne hohe Erwartungen reingeht, der einfach sagt, oh, ich habe Bock auf einen gut gemachten Science-Fiction-Film mit bösen Aliens, dann kriegt der wahrscheinlich, was er will. Das ist Jammern, Meckern auf hohem Niveau.
Genau, da stimme ich dir voll zu. Ich habe ja auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl gehabt, man versucht hier so einen Spagat zu machen. Viel ja, Fan-Nostalgie-Bedienung, alte Hasen abholen, denen auch was bieten und gleichzeitig neue Leute in das Franchise einladen, die ihren ersten Alien-Film im Kino sehen. So ein bisschen versucht man, den Hybrid zu machen, für beide einen guten Film abzuliefern. Und ich glaube so, dass es für uns gut gewesen wäre, wenn man sich mehr auf eins von den beiden fokussiert hätte. Also entweder wir machen jetzt mal Alien und laden neue Leute ins Franchise ein, oder wir machen jetzt was für die alten Hasen, weil vieles, was wir so gesagt haben heute in der Episode, auch in die Kerbe 1 oder Kerbe 2 hier schlägt, ne, von der Ausrichtung und Organisation des Films. Und ich glaube, dieser Hybrid, am Ende funktioniert er vielleicht gar nicht so schlecht, aber er funktioniert schlechter für uns als alte Hasen als für neue, die dazukommen. Ne? Die haben einfach diese ganze Kritik, die wir äußern können, haben die ja gar nicht, weil die diese, ne, die haben die Filme vielleicht. Also mir geht es jetzt wirklich um Leute, die nicht alle Alien-Filme gesehen haben, die sagen vielleicht, ey, da kommt so ein Alien, Romulus, habe ich schon viel von gehört, da gehen wir jetzt mal rein. Ne, die also nicht die Lore-Erfahrenen sind, die nicht noch alles aus den alten Filmen wissen. Also ich glaube, man hat hier schon so ein bisschen Spagat versucht, so kommt es mir zumindest vor. Und das ist vielleicht auch das, was dem Film am Ende stellenweise nicht so gut getan hat. Trotzdem ist der Film rundum ein guter Science-Fiction-Film. Und ganz viel ist klasse an dem. Also ist es, man kann nicht eindeutig sagen, er ist gut oder schlecht. Er hat gute Stellen, schlechte Stellen. Overall ist er, würde ich sagen, guter Film. Wenn man jetzt aber mal ans Rating geht, wird die Sache ein bisschen schwieriger. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo packen wir den hin? Das ist nicht so einfach.
Sehr gute Frage, ja.
Also ich, mir fällt es wirklich schwer. Ich würde ja schon zu 7 von 10 tendieren.
Das ist aber nach dem, was wir eben alles gesagt haben, viel zu hoch.
Ja, wir müssen runtergehen, das ist klar. Die 7 kann es nicht bleiben, aber es kann auch keine 6 sein.
Du kannst das jetzt auch nicht mit Fackeln im Sturm vergleichen. Das geht jetzt nicht. Also du musst da schon dein Balancing, das Balancing da anwenden.
Nein, das wollen wir nicht. Aber wenn ich ihm eine 6 geben würde, würde ich mich schlecht fühlen. Das ist too low.
Sagen wir es mal so, wenn ich Alien 1 eine 9 von 10 gebe oder eine 9,5 von 10, Alien 2 eine 9 von 10, Alien 3 vielleicht eine 7 von 10. Ja. Kommt's an Alien 3 ran?
Gar nicht so einfach zu sagen. Irgendwie schon und irgendwie nicht.
Ja, Alien 3 ist ja auch kein durchweg guter Film oder überhaupt kein guter Film. Also er kommt ja schon an die ersten beiden da dran. Also sag mal, also, das, mit einer 6 von 10, trotz dem ganzen Rant, den wir eben gemacht haben, ist der Film aus meiner Sicht gut bedient.
Ich würde aufgrund der großen Begeisterung über auch die Präsentation, was jetzt Optik und Ton angeht, gern noch 0,5 Punkte hinten dran hängen. Können wir uns auf eine 6,5
ein? Ja, ich sag mal, ihm muss man zugute halten, er ist sehr ambitioniert gewesen, er hat gute Szenen drin, er hat brutale Szenen drin, also das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Er hat auch am Anfang eine coole Atmosphäre. Und dann ist halt so dieses typische, was wir eigentlich bei super vielen Filmen kritisieren, Expedition, man muss alles erklären, du musst immer, es wird für ein Publikum gemacht. Und ich glaube, bei Alien 1 zum Beispiel, also Alien, hat Ridley Scott jetzt vorher da gesessen und hat gesagt, was ist das Zielpublikum? Die haben gesagt, wir machen einen coolen, atmosphärischen Horrorfilm. Yes. Wir nehmen ganz viele Horrorfilm-Versatzstücke und bauen die in ein Science-Fiction-Setting. Und heute merkt man halt, und das ist ja wahrscheinlich auch das Wort zum Sonntag, es ist viel zu berechnend, was in den meisten Filmen
leider passiert.
Berechnung, wenn du mit Absicht versuchst, irgendwas zu bauen, was epic wird, wird es nicht epic. Das siehst du ja auch bei Spielen, über die wir immer reden. Richtig. Da werden Trailer gemacht, da werden Ideen aufgesetzt. Du suggerierst, wir bauen irgendwas, was epic ist. Und dann, genau dann wird's das nicht.
Ja, das Ding ist, du verbaust dir damit selbst irgendwie auch ein bisschen die kreative Freiheit, irgendwas zu erschaffen, was in irgendeine Richtung gehen kann, was du vielleicht selber vorher nicht weißt.
Analysierst irgendwie, was müssen wir machen, dann sitzen da Leute dabei, die haben in ihrem Leben das Gruseligste, was die jemals geguckt haben, war Pumuckl, und das war ja schon mit Geistern und Kobolden, das konnten sie nicht verkraften. Und weißt du, da sind ja Leute dabei, man kennt das ja aus großen Unternehmen auch. Die meisten Leute, die eine Entscheidung treffen, wissen überhaupt nicht, was hier passiert hat, ne? Und
sind es vielleicht nicht so in der Tiefe, im Detail drin, ne, um auch alles nachvollziehen zu können.
Genau, und dann ist ja dieses, lass einiges weg, füg von dem Süppchen, von dem Töpfchen noch ein bisschen mehr hinzu, mach's ein bisschen gruseliger, erklär weniger, mach's rougher. Das muss ich auch sagen, die ganzen Charaktere haben für mich immer so wie, da sind 6 Models gefangen im Weltraum. Oder so, der Einzige, der da nicht gut wegkommt, ist der David Johnson, der den Indy spielt. Die anderen sind ja alles so total tolle Charaktere irgendwie, ne? So, sehen ja gut aus. Die Frau Regen, also die Rain, die sieht ja am Ende noch so aus wie am Anfang. Die hat ja, das ist ja auch sowas.
Ja, ja,
das ist, lass die doch mal am Ende da komplett betroffen. Von oben bis unten blutversudelt, mal einen abgebrochenen Zahn, hinkend, verbrannte Haaren da mal rauskommen. Wenn sie überhaupt.
Ja, das ist ja auch dann sowas, woran man Gefahr und Leid ablesen kann, ne? An dem, wie die Person über den Film sich äußerlich wandelt. Und das unterstützt natürlich auch irgendwie den Grusel und diese Gefahr. Und da war sie mir auch ein bisschen zu sauber geputzt so und fresh irgendwie. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Ja. Aber rundum, ich glaube, mit der 6,5 tun wir dem Film ein faires Urteil an. Spaß gehabt haben wir auf jeden Fall. Aber als ich den ersten Trailer gesehen habe und sofort dieser Hype da war, das passiert nicht oft mehr in dieser Tage. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein bisschen der Dämpfer gewesen hier, der ein bisschen stärker zugreift, ne? Weil man halt tiefer fällt.
Schon halt vorher, die Woche vorher, das Thema schon mehr oder weniger Ballonlecks, auch wo du so Erwartungen versus Reality. Ja. Und einer Kollege, mit dem ich oft ins Kino gehe, grüße Andi wieder mal, der schüttelt ja schon in den Kopf, wenn ich sage, ich bin jetzt so alt, ich habe keine Erwartungen mehr an irgendwas. Die werden eh meistens enttäuscht. Und das habe ich bei dem Film hier vorher nicht gesagt. Also hier war es schon,
ja.
Der Trailer hat mich abgeholt, Fede Alvarez hat viel Vorschusslorbeeren bei mir gehabt. Ich hatte Bock auf das Ganze. Ich will jetzt nicht sagen, total, dass ich traurig oder abgefuckt war, das gab es bei anderen Filmen viel, viel schlimmer. Er ist, den kannst du mal gucken, den kannst du mal, wenn der im Free-TV oder irgendwo Netflix oder so dann läuft, kannst du dir den abends auch nochmal am Zahn legen, den Wetsch auch nochmal gucken. Das kann man durchaus mal machen, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht, wo ich sage, da muss ich jetzt die DVD-Box davon haben. Oder
das nicht.
Du wirst lachen, ich finde das Poster überragend. Wenn der Film gut gewesen wäre, wäre das Kinoposter.
Wäre bei dir gelandet.
Ja. Dieses Rote, wo die Frau den Facehacker cool. Da auf dem Kopf hängen hat, das wäre safe hier im Rahmen irgendwo gelandet, weil ich finde es richtig geil. Ich fand auch die Promo-Aktion, die sie in London und so gemacht haben, wo einfach random auf der Straße irgendwelche Leute mit Facehacker auf dem Gesicht rumgelegen haben, fand ich super cool gemacht.
Mega nice. Ne?
Ja. Also, aber leider, also ne, das ist so ein ambivalenter Film. Ich könnte jetzt von, keine Ahnung, hier mein Kollege Thomas, Grüße, könnte jetzt wieder sagen, Tim, du hast einen super Film zerrissen. Dafür wird jetzt jemand anders sagen, Tim, du hast einen scheiß Film viel zu gut geredet. Er bewegt sich so irgendwo mittendrin.
Das ist es. Wir haben halt viel Gutes, viel Schlechtes und es hält sich ganz gut die Waage. Das hat man nicht immer. Meistens ist ja was schlecht oder sehr gut. Und hier haben wir wirklich so ausgewogen, in dem Teil vom Film so, dann mal so, schwankt so ein bisschen hin und her, aber keine Seite kippt runter. Ne?
Ja.
Das passt. Ich glaube, das ist
ein gutes Fazit. Wir hatten im Vorgespräch hatten das auch schon. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das so in die Richtung geht wie der Prey-Film, also diese Neuauflage von Predator. Weil da war auch mit wenig Budget.
Haben
wenig,
wir auch schon
wenig
in einer Episode gewidmet.
Ja, wenig bekannten Schauspielern haben sie den Geist dieses ersten Predators super aufgegriffen und einfach eine andere Zeit transportiert. Das hatte ich hier so, das hatte ich als Hoffnung und das ist leider enttäuscht worden. Von daher mehr als 6 von 10 und da auch schon mit, weil dem Unerrichte gut aufgepasst hast, hieß es früher immer, ne? Lassen wir mal Gnade vor Recht ergehen.
Das, by the way, wenn der Tim euch jetzt ein bisschen heiß gemacht hat auf diesen Prey-Film, den haben wir in der Folge, wenn es blutet, können wir es töten. Das war im September letzten Jahres, haben wir dazu eine Episode gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und den Film sehen wollt. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem. Und, apropos Spaß. Jetzt, wo wir sozusagen mit dem Thema für die heutige Episode durch sind, ich wünsche allen da draußen eine wunderschöne Gamescom-Woche für alle, die da sind oder das vor dem Bildschirm verfolgen. Wir sind ja auch diese Woche wieder im Games-Fieber und Tim, wir werden dann zeitnah mal eine Episode machen, wie sich das gehört, um die Gamescom zu reviewen und unsere Eindrücke, vor allem jetzt nicht, was die Veranstaltung selbst angeht, sondern mehr die neuen Spielevorstellungen, Trailer und Pipapo. Dieses Jahr haben wir nämlich, finde ich, ein bisschen eine besondere Situation, und zwar, dass man vorab schon so gut informiert ist und eigentlich über alles Bescheid weiß, was rauskommt und besprochen wird und es ganz wenig Raum für Überraschungen gibt. Gut, eine große Bombe ist gestern losgelassen worden, auch gleich als erstes bei der Opening Night Live Show, nämlich Borderlands 4 angekündigt worden. Bin ich natürlich im Dreieck vor Freude gesprungen oder falscher Begriff, ich bin sehr happy darüber gewesen. Und ansonsten, der Rest war aber einfach nur genau das, was ich irgendwie erwartet habe. Aber ich wurde bis, okay, eine Überraschung gab es noch. Und weil die auch Film betrifft, möchte ich es unbedingt noch erwähnen. Viele von euch haben bestimmt auf Netflix die Anthology-Serie Love, Death and Robots gesehen, die absolut grandios ist.
Die war geil. Die war super geil.
Also
absolute Empfehlung.
Mega Empfehlung. Und die Jungs, die das gemacht haben, haben 3 Jahre an einer neuen Serie ähnlicher Art gearbeitet. Die wird im Dezember, ich glaube am 10. Dezember rauskommen. Und zwar ist es auch wieder so grafisch im ähnlichen Stil gehalten. Eine Anthology, also jede Folge hat ein ganz eigenes Thema und ist abgeschlossen. Und sie haben sich diesmal für jede Folge an einem anderen, älteren oder ja, Computerspielen orientiert. Mhm. Als Grundsetting. Und was die dann gezeigt haben, da ist mein Kiefer sofort runtergeklappt, will sofort gucken. Bock.
Ja, aber gut, dann machen wir extra Folge dazu, wenn es lohnt. Auch da Jawohl. Muss ich sagen, war ich der nüchtern nach der Opening-Show gestern.
Wenig Überraschung halt, ne?
Ja. Das war. Und auch Sachen, wo man sich drauf gefreut hat, haben wir nicht gut ausgesehen.
Lassen wir abwarten, was die Woche noch kommt. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt noch was total Überraschendes oder ein nicer Surprise. Ja. Schauen wir mal.
Genau. Dann in diesem Sinne, viel Spaß beim Horrorfilm gucken. Gibt jetzt ja einiges, was man mal wegbingen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Episode. Bis demnächst.
Lasst es euch gut gehen. Bis bald.
Ciao.